Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Zu Hunderttausenden gehen junge Menschen derzeit weltweit auf die Straße, protestieren gegen uns erschlaffte Ältere, die wir nicht genug täten, um das Klima, den Planeten, die Zukunft zu retten. Wir haben uns gedacht, wenigstens mal gute einschlägige Bücher und Schriften hier zu empfehlen und haben Sieglinde Geisel gebeten, mal zu stöbern in den Protestliteratur-Annalen und Regalen. Die Autorin, Kritikerin ist im Studio. Tag, Frau Geisel.
Guten Tag.
Braucht man eigentlich Lektüre zum Protestieren?
Naja, es ist beim Protestieren so wie mit allen anderen Dingen im Leben auch. Man muss keine Bücher dafür lesen, aber es hilft. Ne? Also weil die Bewusstseinsbildung findet halt nicht auf Instagram statt, sondern durch Gedanken von Leuten, die klüger sind als man selbst. Und ich glaube, dafür ist das Buch einfach als Medium immer noch unübertroffen.
Ein Buch sehe ich da in Ihrem Stapel, dessen Autor wir natürlich alle kennen, Georg Büchner mit seinem berühmten hessischen Landboten. Was hat es damit auf sich?
Ja, Büchner ist 1834 aus Straßburg, dem französischen, viel weltoffeneren Ort, nach Gießen gekommen und war entsetzt über die Zustände, die er im Großherzogtum Hessen antraf. Also hungernde Bauern, während die Fürsten und Vornehmen, wie er sie dann nannte, von deren Steuern eben sehr gut lebten und sich einen langen Sonntag machten, wie er sagt. Und in diesem acht Seiten langen Flugblatt spricht er eigentlich davon, wie die Verhältnisse genau sind. Er bietet wirklich Statistiken und sagt denen, hört mal Leute, ihr seid 700.000 und es gibt ungefähr 11.000 von diesen eben, die von euren Steuern leben. Und jetzt guckt mal, wofür die euch überhaupt das Geld abknapsen. Und er listet dann wirklich auf, so und so viel Tausend gehen für das und das weg und natürlich alles in seiner Ansicht sinnlose Ausgaben und ruft dann zum Widerstand auf.
Jetzt ist dieser Text aber fast 200 Jahre alt, 1834 verfasst. Ist das denn für heutige Jugendliche überhaupt noch eine attraktive Lektüre?
Na, man muss ein bisschen historisches Bewusstsein haben, aber ich meine, Büchner selbst war 21, als er das geschrieben hat und diesen jugendlichen Furor spürt man und dann ist es eben auch die Rhetorik, die sehr frisch geblieben ist. Ne? Also Friede den Hütten, Krieg den Palästen, das ist der berühmteste Satz in diesem Buch. Er bringt aber auch sonst unheimlich bildgesättigte Sprache. Also er sagt schon, in Hessen seien die Verhältnisse so, als hätte Gott die Bauern und Bürger am fünften Tag der Schöpfung geschaffen und die Fürsten und Vornehmen eben am sechsten. Das heißt, die Bauern und Bürger gehören zum Gewürm und Getier und würden eben auch entsprechend behandelt. Und es ist dann sehr anschaulich. Der Boden unter euren Füßen, der Bissen zwischen euren Zähnen ist besteuert. Dafür sitzen die Herren in Frecken beisammen und das Volk steht nackt und gebückt vor ihnen. Also da ist jedes Wort aufgeladen. Und den Anpassern ruft er dann zu, ja, ihr seid wie die Heiden, die das Krokodil anbeten, von dem sie zerrissen werden. Also ich meine, es macht auch einfach Spaß, diesen Text zu lesen.
Das wäre ein toller Slogan, den man wirklich noch auf einem Plakat schreiben kann. Das kann, sagen wir mal, skandieren, pfeifen, rufen, die Trommel schlagen, das kann jedes Kind. Aber wenn man erstmal argumentieren will, muss man das auch lernen. Gibt es Bücher, die jungen Menschen hier so auch Rüstzeug, Munition liefern?
Ja, da gibt es auch natürlich aktuelle Beispiele. Vor 2 Jahren ist Timothy Snyders Gegen Tyrannei erschienen. Also er bezieht sich damit natürlich auf sein eigenes Land, auf Trump, aber das gilt für alle Arten von Situationen, wo man Widerstand leisten soll. Das Buch enthält 20 Lektionen für den Widerstand und einige davon kann man sich wirklich wie eine Art Pille fast einwerfen. Also leiste keinen vorauseilenden Gehorsam oder lerne von Gleichgesinnten, praktiziere physische Politik, weil er sagt eben, der Protest findet eben letzten Endes, wenn er Wirkung haben soll, nicht nur auf den sozialen Medien statt, sondern auf der Straße und genau das tun ja die jungen Leute. Und er hat ja auch in seinem Buch, in seinem letzten Buch, jetzt fällt mir der Titel nicht ein, das war so einer, den man sich nicht merken kann, Der Weg in die Unfreiheit heißt er, da breitet er das aus, eine Politik der Unausweichlichkeit, in die sich ganz viele Länder heute verschanzen. Und er sagt, das ist ein intellektuelles Koma, in das wir uns selbst versetzt haben. Und genau daraus wollen ja die Friday for Future Kids uns auch wecken. Also ich denke, die Literatur hat hier auch nicht nur eine Argumentationshilfefunktion, sondern es geht auch um Motivation, um das Gefühl, man ist nicht allein. Und da ich würde mich als Friday for Future Kid jedenfalls sehr bestätigt fühlen, wenn ich Snyders Buch lese.
Bisher sind die Klimademos überall friedlich verlaufen. Beim Wort Revolution denkt man aber ja doch eher an gewaltsame Umstürze. Anders lässt sich Macht ja auch kaum erobern. Haben Sie denn, Sieglinde Geisel, auch Ansätze zum gewaltfreien Widerstand gefunden?
Ja, in einem ganz erstaunlichen Text. Es ist interessanterweise der älteste, der ist noch 300 Jahre älter als Büchner, von Étienne de la Boétie. Und das andere, was ich so irre finde an diesem Text, Boétie war erst 18 Jahre alt, als er das schrieb, 1550, die Abhandlung über die freiwillige Knechtschaft. Das war ein Text, der damals in Abschriften kursierte, den auch Montaigne in die Finger bekam. Und deshalb hat Étienne de la Boétie's Werk überhaupt überlebt, ne? Weil Montaigne in seinen Essays ja auch viel über diesen Freund dann schreibt. De la Boétie wendet sich in diesem Text gegen die Monarchie und er verwendet einen ganz raffiniert naiven Ton. Er fragt sich einfach mal, wie kann es denn eigentlich sein, dass ein einzelner Mensch Tausende, Millionen von anderen unterdrücken kann? Der hat doch nicht mehr Kraft als ich selbst. Und die Folge ist natürlich, er kann das nur, wenn alle mitmachen. Und darum sagt er eben, man muss, um den Tyrannen zu entmachten, ihm gar nichts wegnehmen, man muss ihn schon gar nicht umbringen, man muss einfach nicht mehr tun, was er sagt. Und der berühmteste Satz aus seiner Schrift ist dann, seid entschlossen, nicht mehr zu dienen und ihr seid frei. Und das ist natürlich geradezu ein Aufmutschmittel für junge Revolutionäre und ich finde das einfach beglückend auch, dass ein Text so lange frisch bleibt. Also das ist auch wie bei Büchner auch, man kann das lesen, man hat das Gefühl, das ist für heute geschrieben. Obwohl de la Boétie sehr viel auf antike Beispiele Rückgriffe nimmt, das ist halt ein Renaissance-Autor gewesen.
Den Jugendlichen, die nun freitags eben für die Zukunft auf die Straße gehen, denen wird oft vorgeworfen, dass sie zu wenig wüssten, um sich eine eigene Meinung bilden zu können. Haben Sie ein Mittel auch gegen dieses Argument literarisch?
Ja, da empfehle ich Daniel Quinns Romantrilogie Ishmael. Seltsamerweise ist das vergessen worden. Der erste Band ist 1992 in Amerika erschienen und war ein Bestseller, wurde auch als Schullektüre dann gleich überall diskutiert. Und es ist einfach ein ganz tolles Ding wegen dem Trick, den Quinn gefunden hat, seine Botschaft an die Leute zu bringen. Er findet nämlich einen Gorilla, der sich die telepathische Fähigkeit angeeignet hat, mit Menschen zu diskutieren. Und dieser Gorilla hat eine eigene Zivilisationstheorie, die eben erklären soll, wie es gekommen ist, dass wir Menschen jetzt unseren Planeten überhaupt zerstören können. Und er hat eine Anzeige aufgegeben, er sucht Schüler mit dem ernsthaften Bedürfnis oder Wunsch, die Welt zu retten. Und das spricht natürlich alle Friday for Future Kids an. Und das Verrückte ist, dass er im zweiten Band, also im ersten Band ist es Alan Lomax, ein Erwachsener, der sich auf dieses Anzeige hinmeldet und dann eben in diesen Raum geht, wo es so ein bisschen streng riecht und dann denkt er, hier ist ja gar niemand und dann sieht er die Glasscheibe und hinter der Glasscheibe hockt der Gorilla und mampft an irgendeinem Stock rum und plötzlich hört er den in seinem Kopf reden, weil der Gorilla eben diese telepathische Fähigkeit hat. Also es ist wirklich eine irre Situation. Und im zweiten Band ist es dann die 12-jährige Julie, die sich auf diese Anzeige hinmeldet. Und da ist der Gorilla zuerst ein bisschen geplättet und sagt, naja, mit dir habe ich eigentlich nicht gerechnet, das ist hier nichts für Kinder. Und sie sagt dann, na hör mal, also ich bin alt genug, um Autos zu klauen und Crack zu dealen und eine Abtreibung zu haben, wo ist das Problem? Und es ist also eine sehr gewitzte und auch verzweifelte, aber wirklich eine ganz tolle Figur. Und die sagt lauter Sätze, die man auch von Greta Thunberg hören könnte. Ne? Also ich weiß natürlich auch nicht, was ein Ozonloch ist oder eine Ozonschicht ist. Ich weiß nur, dass wir Löcher reinmachen und wenn wir das nicht aufhören, dann werden wir sterben wie die Fliegen. Und das ist genau die Position, in der sich heute die Jugendlichen finden.
Etliche Titel haben wir nun gehört, Sieglinde Geisel. Haben denn diese Bücher in ihrer Zeit eigentlich tatsächlich etwas bewirkt?
Durchaus. Also ich meine, für den hessischen Landboten musste Büchner das Land, also Hessen verlassen. Der wurde steckbrieflich gesucht. Sein Mitautor wurde verhaftet, gefoltert und ist nach 3 Jahren unter ungeklärten Umständen gestorben. Und Büchner hat auch dem hessischen Landboten eine Vorbemerkung gestellt. Also der wusste genau, was er tut. Und er sagte den Leuten, lasst euch nicht damit erwischen. Und wenn euch doch jemand damit erwischt, dann sagt ihr hättet es nicht gelesen, ihr hättet sofort gleich zur Polizei bringen sollen. Das ist also wirklich sehr praktisch formuliert. Und Étienne de la Boétie's Text wiederum hat eben wurde erst 30 Jahre oder so, nachdem er verfasst wurde, überhaupt gedruckt und ist im 19. Jahrhundert auch sehr gelesen worden noch und wird jetzt gerade auch wieder entdeckt. Und was bei Daniel Quinn ist ganz interessant, im Vorwort zu Ishmael beschreibt er, wie das Ganze gekommen ist und was damit passiert ist. Also er wollte unbedingt in dieser Umweltbewegung damals schon mitmachen. Und hat dann gesagt, er bekommt ständig Zuschriften, wo Leute sagen, dieses Buch hätte ihr Leben verändert. Und so wirkt halt Literatur auch, ne? Leser für Leser.
Literatur für den Protest. Sieglinde Geisel hat uns einen Überblick gegeben. Besten Dank dafür. Alle genannten Werke, die listen wir für Sie auch online auf unter www.deutschlandfunkkultur.de.
Musik.